Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Montag zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Es gibt von hier vorn nichts Aktives vorab. Ich habe aber eine ganze Reihe von Themen schon vorab genannt bekommen, unter anderem zu den Pandora Papers, zu Corona, einige außenpolitische Fragen. Facebook stehen auf der Liste und wir beginnen mit dem Thema Pandora bei Herrn Rinke.
Das ist eine Frage, die sich ans Finanzministerium erstmal richtet. Und zwar hätte ich ganz gerne gewusst, ob Sie Informationen darüber haben, ob das bei den Pandora-Papieren Bezüge nach Deutschland gibt. Und was Sie zu der Forderung sagen, von Grünen und Linken stärker gegen Steueroasen vorzugehen?
Zu Ihrer ersten Frage. Soweit wir die Nachrichtenlage verfolgen, sind die Journalistinnen und Journalisten, die sich an diesem Rechercheverbund beteiligen, noch dabei, weitere Daten zu offenbaren, sodass es keine abschließende Bewertung unsererseits insoweit geben kann. Erste Vermutungen liegen nahe, dass der Deutschlandbezug jetzt erstmal nicht so groß ist. Aber wie gesagt, das ist eine vorläufige Einschätzung. Zu Ihrer zweiten Frage, die neuesten Enthüllungen zu den legalen und illegalen Praktiken in Bezug auf Briefkastenfirmen machen deutlich, dass wir mit der Umsetzung der BEPS-Standards und unseren Fortschritten bei den Transparenzerfordernissen zur Geldwäschebekämpfung auf einem guten und richtigen Weg sind und dass wir hier weiter voranschreiten müssen. Was die illegalen Verschleierungstaktiken angeht, kann ich gerne noch mal auf das Transparenzregister verweisen. Wie Sie wissen, gibt es zur effektiven Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung das Transparenzregister, das es ermöglichen soll, gerade bei komplexen Firmenkonstrukten den wirtschaftlichen Berechtigten, der hinter diesen Konstrukten steht, zu ermitteln. Wir haben in dieser Legislaturperiode ein Gesetz auf den Weg gebracht, was dieses Jahr auch schon in Kraft getreten ist, was eine europäische Vernetzung dieser Transparenzregister ermöglichen soll. Und unter der deutschen FATF-Präsidentschaft gibt es eine deutsche Initiative, dass eine Vernetzung dieser Transparenzerfordernisse weltweit auf den Weg gebracht werden soll. Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, der jetzt auch konsequent weiter vorangetrieben werden muss, ist der Ansatz einer effektiven Mindestbesteuerung. Auch dieser würde den Anreiz für Briefkastenfirmen erheblich mindern. Denn durch die globale Mindestbesteuerung ist sichergestellt, dass die Unternehmen sich weltweit an einer fairen Besteuerung beteiligen. Hinweisen möchte ich Sie zudem auf eine Initiative der Kommission, die im Moment läuft, mit der die Erweiterung der sogenannten Steuervermeidungsrichtlinie oder wie wir sie auch nennen, ATAD-Richtlinie 3, vorangetrieben werden soll. Es geht um einheitliche und europäische Maßnahmen zur gezielten Bekämpfung von Verschleierungsstrukturen über Briefkastengesellschaften. Der Richtlinienvorschlag soll dieses Jahr noch kommen und wird von Deutschland unterstützt. Ich sehe jetzt davon ab, Sie auf die ganzen Gesetzesvorhaben, die wir in dieser Legislaturperiode zur Bekämpfung von Steueroasen auf den Weg gebracht haben, noch mal hinzuweisen. Ganz grundsätzlich gibt es das Steueroasenabwehrgesetz. Es gibt aber auch die Initiative zur Meldepflicht von Steuervermeidungspraktiken mit Auslandbezug, um zwei zu nennen.
Darf ich ganz kurz nachfragen, was Ihre Bemerkung am Anfang betrifft, dass der Deutschlandbezug nicht so groß ist? Können Sie das ein bisschen genauer sagen, was Sie da für Informationen haben? Und haben Sie auch selber Einsicht in diese Papiere?
Wir haben selber keine Einsicht in die Papiere. Wir sind insoweit, was auch die Strafverfolgung angeht, von diesen Praktiken auf die Zuarbeit der Journalisten angewiesen. Und ich kann nur ganz vorsichtig das sagen, was ich gesagt habe und nichts weiter ergänzen zu unseren Erkenntnissen.
Damit müssten auch die Fragen von Andreas Peter Ria Nowosti und von Herrn Heller beantwortet sein, die online gestellt wurden. Wenn nicht, an beide nochmal die Bitte, sich nochmal zu melden. Auf der Liste zu dem Thema ist Herr Hönig. Erledigt. Dann Herr Jung.
Also begrüßt die Bundesregierung denn solche Veröffentlichungen der jetzigen Pandora Papers? Da sind ja auch einige Namen dabei, Vertraute der Bundesregierung, Alliierte der Bundesregierung, wie Herr Babiš aus Tschechien, der Präsident, der ukrainische Präsident Herr Zelensky, der jordanische König Abdullah und der zypriotische Präsident. Sind Sie froh, dass das jetzt öffentlich wird, was die nebenbei so machen? Und Frau Ogatzki, sind diese transnationalen und europäischen Lösungen, die Sie anstreben, angesichts dieser Involvierung dieser europäischen Größen, dieser Regierungschefs überhaupt sinnvoll? Weil die werden ja natürlich jetzt aus Eigeninteresse alles dafür tun, dass das, was sie da wollen, nicht passieren wird.
Ja, also wir verfolgen diese Berichterstattung natürlich sehr aufmerksam. Es ist nicht an mir als Sprecher der Bundesregierung, jetzt zu einzelnen Fällen und Verdachtskonstellationen Stellung zu nehmen. Dem wird sicherlich nachgegangen werden. Für uns ist das ein weiterer Ansporn, das zu tun, was diese Bundesregierung sich ohnehin als Ziel gesetzt hat, wie auch frühere Bundesregierungen, nämlich Steuervermeidung, Steuerbetrug, Intransparenz anzugehen. Es gibt ja konkrete Maßnahmen, die Kollegin aus dem Finanzministerium hat sie genannt, das Transparenzregister, es gibt das Steueroasenabwehrgesetz. Und in diese Richtung wollen wir weitermachen, und zwar national, aber vor allem eben auch mit den internationalen Partnern, denn Steueroasen wird man nicht national austrocknen können, sondern das wird nur in einem gemeinsamen Vorgehen der Staatengemeinschaft möglich sein. Das war und ist eine zentrale Aufgabe unserer Politik.
Ich fragte Jan, ob Sie diese Transparenz begrüßen durch diese Leaks.
Wir verfolgen die Berichterstattung sehr aufmerksam.
Ich habe dem nichts weiter hinzuzufügen.
Noch eine Nachfrage, eine letzte.
Aber Sie haben doch gerade darauf, Sie haben doch gerade auf Herrn Rinke ausgeführt, dass Sie da Sachen planen und das auf europäischer und internationaler Ebene lösen können. Jetzt ist auf internationaler Ebene viele Leute involviert, die das verhindern werden. Wie wollen Sie das durchsetzen?
Ich habe vor allem ja auch die internationale Mindestbesteuerung erwähnt, und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Und international ist sehr viel zu bewerkstelligen, was national nicht gelöst werden kann, wie Herr Seibert schon gesagt hat, weil Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, Gewinnvermeidung findet ja international statt.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Auf der Liste habe ich noch Herrn Viehweger.
Ja, Herr Seibert, Frau Ogatzki, noch mal kurz nachgefragt. Die Enthüllungen, wie man es nennen soll, zeigen ja, dass es mit der Steuerhinterziehung auch weltweit nach wie vor ein großes Problem ist. Was sind die Gründe aus Ihrer Sicht, dass es eben so schwierig ist, gegen Steueroasen und gegen Steuerhinterziehung weltweit vorzugehen, bei all den Themen, die Sie ja angesprochen haben? Was macht es so schwer? Weil offensichtlich sind ja die bisherigen Anstrengungen so ein bisschen so ein zahnloser Tiger.
Sie sprechen es an, international ist das Stichwort. International muss natürlich ein Konsens gefunden werden. Und da sind wir gerade bei der globalen Mindestbesteuerung sehr, sehr weit vorangeschritten. Und es ist ein sehr wichtiger Baustein zur Austrocknung von Steueroasen. Und die andere Initiative, die ist noch nicht so weit vorangeschritten, die Initiative zu den Transparenzregistern, die ist auf europäischer Ebene weit vorangeschritten, und jetzt gilt es, da ist es für uns ein wichtiges Anliegen, das auch international zu einem Standard werden zu lassen, dass es diese Transparenzregister gibt, die vernetzt sind, dass man weltweit Ansicht nehmen kann, um komplexe Firmenstrukturen zu durchleuchten, um das jetzt etwas untertechnisch auszudrücken.
Nachfrage?
Also kann man vielleicht auch sagen, nüchtern, manches ist einfach auch nicht zu ändern, wenn Steueroasen einfach ein Interesse daran haben, damit Geld an sich zu ziehen. Da kann selbst die anderen Gemeinschaft nicht viel dagegen machen. Weil meine Frage war ja ein bisschen, warum ist es so, dass es wahrscheinlich so schwierig ist?
Das Ziel, Steueroasen auszudrücken, ist ein schwieriges, weil es natürlich diese Interessen gibt. Aber wie gesagt, die globale Mindestbesteuerung setzt ja genau an diesem Punkt an, dass es nicht mehr attraktiv ist, als Steueroase zu agieren, beziehungsweise als international agierendes Unternehmen in Steueroasen tätig zu werden.
Herr Rinke nochmal.
Frage an Herrn Seibert. Herr Jung hat ja eben gerade darauf hingewiesen, auf die internationalen Partner, die ja enge Partner der Bundesregierung sind, unter anderem auf den jordanischen König. Wenn sich herausstellen sollte, dass auch der Steueroasen in größerem Umfang nutzt, um Vermögen zu verstecken oder zu parken. Gibt es dann Auswirkungen auf die deutsche Entwicklungshilfe, die ja gerade, was Jordanien angeht, sehr substanziell hoch ist?
Also ich möchte wirklich grundsätzlich jetzt hier nicht ausgehend von einzelnen genannten Fällen in diesem riesigen Datenkonvolut jetzt konjunktivische Fragen, wenn sich bewahrheitet das, wenn sich herausstellt das, was in diesen Papieren enthalten ist und was jetzt der Öffentlichkeit zur Kenntnis gegeben wird, wird sicherlich in vielen Ländern zu Nachfragen, zu Nachforschungen, zu Untersuchungen Anlass geben. Und konkrete Vorwürfe müssen ja auch untersucht werden. Und ich kann jetzt an diesem Tag heute ganz sicherlich für die Bundesregierung dazu nicht Stellung nehmen zu einzelnen Fällen.
Darf ich kurz nachfragen, dann mache ich es allgemeiner. Wenn sich herausstellen sollte, dass enge Partner Deutschlands hier, dass es berechtigte Vorwürfe gibt, wird es dann auch eine Änderung der deutschen Politik gegenüber diesen Partnern nach sich ziehen?
Ich habe am heutigen Tag, am Morgen nach der Veröffentlichung dieser Datenmassen oder eines kleinen Teils dieser Datenmassen heute noch nicht mehr dazu zu sagen. Ich glaube, das ist auch sehr klar geworden durch die Äußerungen der Kollegin vom BMF. Wir nehmen den Vorwurf von Steuervermeidung, Steuerbetrug, Intransparenz, Geldwäsche sehr ernst. Das ist etwas, wogegen wir mit verschiedenen Mitteln versuchen vorzugehen, wo übrigens auch wirkliche Fortschritte erreicht worden sind in den letzten Jahren, dass diese Fortschritte nicht sofort, das ist die Frage des Kollegen da hinten, sofort dazu führen, dass es keine Steuerhinterziehung mehr gibt oder keine Steuervermeidung durch Umgehung auf irgendwelchen Inseln. Das ist auch klar. Solche Prozesse greifen nicht sofort, aber sie sind in Marsch gesetzt worden, diese Prozesse, und sie werden ihre Wirkung haben.
Und Herr Jung auch noch mal zu dem Thema.
Frau Rogatzki, wir haben ja auch schon bei dem FIU-Razzia gelernt, dass Deutschland ein Geldwäscheparadies ist. Sind diese Konstellationen jetzt durch diesen Kauf zum Beispiel von Immobilien durch viele Briefkastenfirmen auch in Deutschland immer noch legal und möglich? Habe ich das richtig verstanden?
Soweit ich das der Berichterstattung entnehmen konnte, geht es um legale Praktiken sowie illegale Praktiken. Das muss man jetzt erst mal sehen.
Zu diesem Thema sehe ich keine weiteren Fragen. Dann würde ich weitermachen mit dem Thema Corona und fange an mit einer Frage online gestellt vom Kollegen Panayotis Gavrilis vom Deutschlandfunk. Er fragt, wie bewertet die Bundesregierung die Tatsache, dass mehrere Bundesländer die Maskenpflicht an Schulen wieder zurücknehmen? Wer kann darauf antworten? Das Gesundheitsministerium?
Ich fange vielleicht mal an. Das Thema haben wir ja schon seit einiger Zeit. Und klar ist, das ist Ländersache letztlich. Und die Länder müssen vor Ort eine Abwägung treffen, eine Risikoeinschätzung. Klar ist auf der anderen Seite auch, dass wir immer gesagt haben, Masken schützen, damit wir gut und sicher durch Herbst und Winter kommen. Und alles Weitere liegt in der Hand der Länder.
Dazu auf der Liste Herr Hönig.
Ja, Defner, also kann man das denn so verstehen, dass die dafür plädieren würden, die Maskenpflicht an Schulen beizubehalten? So würde ich das jetzt verstehen. Ist das richtig?
Ja, wir haben ja in der Pandemiebekämpfung immer die Situation, dass wir sagen, wir müssen eine Risikoabwägung machen, die Besonderheiten letztlich auch vor Ort berücksichtigt. Und da gibt es natürlich Unterschiede in den Ländern. Das können die Länder natürlich sehr viel besser einschätzen, als der Bund das für alle sozusagen mit der großen Schere oben drüber könnte.
Nachfrage für Herr Seibert, wie sieht die Kanzlerin das?
Wir haben dasselbe Thema in der vergangenen Woche hier diskutiert. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Genau wie der Kollege aus dem Gesundheitsministerium sagt, das ist eine Abwägung. Natürlich brauchen wir auch weiterhin, gerade wenn wir jetzt in den Herbst und Winter gehen, Hygiene- und Schutzkonzepte an den Schulen. Und Masken können tatsächlich ein Teil eines solchen Schutzkonzepts sein. Das ist eine Abwägung. Es gibt noch keinen Impfstoff für Kinder unter 12 Jahren. Gleichzeitig, klar, kann es für jüngere Kinder im Schulunterricht eine Erleichterung sein, wenn auf das Tragen von Masken verzichtet werden muss. Aber es kann sicherlich noch nicht verzichtet werden auf Schutz- und Hygienekonzepte. Und wie gesagt, es ist dann die Entscheidung, aufgrund der regionalen Lage, aufgrund der Analysen, die dann die Landesregierung entsprechend vornimmt, wie sie das umsetzt.
Herr Jung, war das jetzt zu dem Thema? Nein, dann Herr Rinke.
Ja, Herr Defner, kurze Nachfrage auch dazu. Masken sind ein Schutzmittel, Tests ein anderes. Die Bildungsministerin hat sich ja dafür ausgesprochen, wenn man die Maskenpflicht fallen lässt, dass dann die Testung, also die Anzahl der Testungen erhöht wird. Ist das eine Position, die auch Ihr Gesundheitsminister teilt?
Also das ist, wie gesagt, auch letztlich auch Bestandteil der Schutz- und Hygienemaßnahmen, die Länder vor Ort zu entscheiden haben. Richtig ist natürlich, dass häufiges Testen auch zu einer größeren Sicherheit führt.
Aber darf ich kurz nachfragen? Also es ging ja um die Meinung, also Ihnen ist es egal als Gesundheitsministerium oder würden Sie sagen, die Länder wären gut beraten, wenn sie es machen würden?
Die Länder sind grundsätzlich gut beraten, gute Hygienekonzepte in ihren Schulen zu haben. Wie die im Einzelnen auszusehen haben, das ist dann letztlich Sache der Länder.
Eine Frage zum Themenkomplex Corona hat Boris Reitschuster online gestellt. Es geht um die Impfeffektivität, die auch hier immer beteuert wurde. Und er schreibt, das RKI habe falsche Zahlen zur Berechnung der Impfeffektivität verwendet und diese jetzt korrigieren müssen und fragt, muss das nicht Anlass sein für eine Entschuldigung und in Zukunft kleinlauter zu sein mit Erfolgsmeldungen? Fragt er Herrn Seibert.
Ich kann gerne auch.
Wir beteuern hier nichts, sondern wir geben die Fakten wieder, so wie sie das RKI veröffentlicht hat. Wenn sich Zahlen ändern, ich bin darüber jetzt nicht im Klaren, dann gibt es neue Erkenntnisse und dann wird man genau diese Zahlen hier transparent auf Ihre Fragen hin veröffentlichen und nicht irgendetwas beteuern.
Das Gesundheitsministerium kann.
Ja, ich kann das gerne ergänzen. Herr Reitschuster bezieht sich offensichtlich auf den neuesten Wochenbericht des RKI, der am Freitag veröffentlicht wurde, Donnerstag, glaube ich, Entschuldigung. Also richtig ist, das RKI hat eine methodische Umstellung vorgenommen. Bis zum 22. September wurden Patienten mit einer Corona-Infektion, die ins Krankenhaus aufgenommen wurden, von denen man den Impfstatus nicht genau kannte, nicht sicher kannte, als ungeimpft registriert. Wir haben seit dem Sommer die Meldepflicht der Krankenhäuser, dass sie angeben müssen, ist jemand geimpft oder ungeimpft. Das RKI hat bis zum 22. September diese Person, wo man es nicht hundertprozentig sagen konnte, als Ungeimpfte in die Registrierung genommen. Jetzt werden nur noch die Fälle ausgewiesen, von denen man den Impfstatus tatsächlich einwandfrei kennt. Dadurch steigt natürlich der relative Anteil der hospitalisierten Fälle, die trotz Impfung ins Krankenhaus mussten. Das ist aber letztlich dann ein rein statistischer Effekt. Das ändert nichts an der grundsätzlichen Aussage, dass Impfen wirkt und schwere Corona-Erkrankungen verhindert. Und vielleicht an der Stelle, wenn er aus dem Wochenbericht zitiert, dann möchte ich es auch tun. Das RKI schreibt dort nämlich unter anderem, der bei weitem größte Teil der seit der 5. Kalenderwoche übermittelten Covid-19-Fälle war nicht geimpft. Durch einen Vergleich des Anteils vollständig Geimpfter unter Covid-19-Fällen mit dem Anteil vollständig Geimpfter in der Bevölkerung ist es möglich, die Wirksamkeit der Impfung grob abzuschätzen. Sogenannte Screening-Methode nach Farrington. Die nach dieser Methode geschätzte Impfeffektivität liegt für den Gesamtbeobachtungszeitraum für die Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen bei ca. 84% und für die Altersgruppe der über 60-Jährigen bei ca. 82%.
Dazu eine Nachfrage von Herrn Jung.
Das heißt, wenn berichtet wird von den Kollegen, dass es falsche Zahlen zur Impfaktivität gibt, dann ist das falsch. Habe ich Sie richtig verstanden, ne?
Ja, die zumindest hat er dann an der Stelle unvollständig im Wochenbericht recherchiert.
Damit denke ich auch, ist die Nachfrage von Herrn Reitschuster beantwortet worden, wo es um die Transparenz der Zahlen und was geschätzt wurde, beantwortet. Sonst würde ich jetzt einfach bitten, das bilateral zu klären. Gibt es weitere Themen zum Thema, weitere Fragen zum Thema Corona? Gibt es, Herr Jung?
Also ich weiß jetzt nicht, wer den Ethikrat beauftragt, aber die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat heute gefordert, dass die Bundesregierung den Ethikrat beauftragt, eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen zu bewerten. Wie steht die Bundesregierung dazu? Wird sie dem nachkommen?
Zusammenarbeit mit dem Ethikrat. Ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können.
Ja, ich glaube, das war wohl zeitgleich auch die Forderung während einer Pressekonferenz. Deshalb kann ich das jetzt noch gar nicht so ganz genau einschätzen. Grundsätzlich gilt, wir haben das ja auch mehrfach gesagt, dass es eine Impfpflicht nicht geben wird, aber natürlich für bestimmte Berufsgruppen eine Impfung sehr wohl sehr sinnvoll wäre.
Wer beauftragt denn den Ethikrat einförmig?
Ja, ehrlich gesagt, wie da das Verfahren ist, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Das werden wir nachreichen. Und ich weiß auch nicht, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass der Ethikrat auch von sich aus Stellungnahmen abgibt, ohne dazu nun konkret beauftragt zu sein. Aber ich werd's, das weiß ich jetzt wirklich nicht und werde es nachreichen.
Herr Hönig?
Ja, nochmal zu dem Thema. Also die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat der Bundesregierung auch den Vorwurf gemacht, Arbeitgeber und Beschäftigte in dieser Frage alleine zu lassen. Also was Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen betrifft, eine mögliche Ausweitung. Also was entgegnen Sie denn da auf diesen Vorwurf eines sehr wichtigen Players in der Corona-Krise?
Also ich glaube mitnichten, dass man Arbeitgeber in der Pandemie alleine gelassen hätte. Es gab ja all die Monate wirklich gute und konstruktive Gespräche mit allen Beteiligten. Von daher kann ich diese Kritik in der Form so nicht nachvollziehen. Wenn es da Gesprächsbedarf geben sollte, auch seitens der DKG, dann kann man das natürlich gerne entgegennehmen.
Weitere Fragen zum Thema Corona sehe ich nicht. Dann würde ich noch mal das Thema wechseln. Dazu bräuchten wir das Verteidigungsministerium vorn. Ein Thema, das mehrere Kollegen online und auch im Saal angemeldet haben, ist die für Mittwoch geplante Afghanistan. Ja, aber dann, solange wir umsetzen, können wir noch den Ethikrat nachreichen.
Also, das geht noch schnell hier. Man schaut einfach mal auf der Seite des Deutschen Ethikrates nach. Und da heißt es, der Deutsche Ethikrat legt die Themen für seine inhaltliche Arbeit selbst fest. Er kann aber auch von der Bundesregierung oder dem Deutschen Bundestag beauftragt werden, ein bestimmtes Thema zu bearbeiten. Bislang hat der Deutsche Ethikrat 3-mal von der Bundesregierung einen Auftrag erhalten, eine Stellungnahme zu erarbeiten. Es gibt also verschiedene Wege.
So, dann sind wir jetzt beim Thema Afghanistan-Bilanzdebatte. Es fragen mehrere Kollegen online, unter anderem Jan Dörner von der Stuttgarter Zeitung. Die Verteidigungspolitiker mehrerer Fraktionen kritisieren den Zeitpunkt der Debatte am Mittwoch und wollen nicht daran teilnehmen. Kann das Verteidigungsministerium die Kritik nachvollziehen? Und dann nehme ich gleich noch eine zweite Frage von Herrn Heller mit dazu. Halten Sie nach dieser Kritik an der Veranstaltung zur Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes am Mittwoch fest?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also mit dem Ende der militärischen Evakuierungsoperation am 27. August ist ja der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr endgültig beendet. Die Bilanzierung ist für uns eine sehr, sehr wichtige Aufgabe und wir möchten mit der Bilanzdebatte, die am 6. Oktober, also am Mittwoch, beginnen soll, einen ersten Beitrag leisten. Es soll der Startschuss sein. Der Vorgang insgesamt wird mit Sicherheit einige Zeit in Anspruch nehmen, aber für uns ist es wichtig zu beginnen. Was ich auch noch erwähnen möchte, ist, die NATO beginnt derzeit auch ihren Bilanzierungsprozess zu 20 Jahren Afghanistan-Einsatz und die NATO möchte ihre Bilanzierung bis zum Dezember abschließen. Und BMVG und Bundeswehr wollen auch innerhalb der NATO ihren Beitrag dazu leisten und der NATO-Generalsekretär hat sich auch für Mittwoch angekündigt, dass er einen Input geben möchte. Außerdem möchte ich noch erwähnen, der Termin am 6. Oktober wurde auch vor dem Hintergrund gewählt, dass ja die öffentliche Würdigung des Afghanistan-Einsatzes mit einem Appell am 13. Oktober stattfinden soll. Und wir meinen, dass wir das den Soldatinnen und Soldaten auch schuldig sind. Einmal die Würdigung, aber eben auch die Bewertung, die höchsten Vorgesetzten, und dass die höchsten Vorgesetzten der Soldatinnen und Soldaten auch das Signal deutlich machen, dass sie sich der Aufgabenstellung und der Bewertung annehmen. Und wir müssen insgesamt in einer kritischen Bilanz offen darüber reden, was gut war, was nicht gut war und was wir gelernt haben. Und das sind die Hauptbeweggründe, warum wir weiterhin davon ausgehen und weiterhin planen, am Mittwoch, den 6.10., diese Bilanzdebatte zu beginnen.
Frau Dudin.
Nun ist ja die Bundeswehr eine Parlamentsarmee. Kritisieren Sie dann die Absage aus dem Parlament?
Wir haben die Absage mit Hinweis auf Terminschwierigkeiten zur Kenntnis genommen. Und eines von den vier Panels, die wir vorgesehen haben, war ja auch unter Beteiligung von Abgeordneten des Bundestags geplant. Wir wollen weiterhin eine offene und breite Diskussion. Und die Berichte und Dokumentation zur Auftaktveranstaltung werden auf jeden Fall natürlich den Parlamentariern vollständig zur Verfügung gestellt. Unser Auftrag ist es eben, der Politik eine fundierte Beratung anzubieten.
Also kritisieren Sie das nicht?
Ja, habe ich ja gesagt. Wir nehmen das zur Kenntnis und wir bieten die Ergebnisse von unseren Panels, von der Veranstaltung, den Parlamentariern vollständig an, stellen das zur Verfügung.
Zu diesem Panel mit Bundestagsabgeordneten fragt Christian Vollrath, Junge Freiheit, nach, welche Mitglieder des Bundestags denn am Mittwoch noch teilnehmen.
Ich habe im Moment dazu keine detaillierte Aufschlüsselung. Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
Dann Herr Jung.
Sie nannten ja auch die Würdigung des Afghanistan-Einsatzes durch oder der deutschen Soldaten und Soldatinnen. Wird denn auch an die afghanischen Opfer gedacht, die in den letzten 20 Jahren durch die westlichen Kräfte, durch deutsche Soldaten ums Leben gekommen sind in Afghanistan?
Wir gedenken generell, wir würdigen und denken insgesamt an den Afghanistan-Einsatz. Der Ansatz auch für den Appell ist sehr, sehr umfassend angelegt. Der beginnt ja mit Kranzliederledung. Bendler-Block geht weiter im Bundestag und setzt sich fort hinterher mit dem großen Zapfenstreich. Uns ist es ganz wichtig, dass wir den Afghanistan-Einsatz hier als Ganzes beleuchten und dabei insbesondere natürlich auch der vielen Opfer der Taliban gedenken und der vielen zivilen Opfer, die in Afghanistan ums Leben gekommen sind. Und wir denken auch an den hohen Blutzoll, den die afghanischen Streitkräfte in den letzten Jahren geleistet haben.
Ja, Opfer der Taliban und zivile Opfer. Ich hatte jetzt nach den Opfern unserer Armee gefragt.
Der Einsatz wird als Ganzes betrachtet und wird auch als Ganzes beleuchtet. Das ist für uns immer ein ganzheitlicher Ansatz.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann gehen wir vielleicht mal zur Außenpolitik, zu Herrn Tufik Nia an diesem Mikro.
Herr Burger, in Katar fanden am Wochenende die ersten parlamentarischen Wahlen statt, die sogenannten Shura-Wahlen. Gibt es eine Stellungnahme von Ihrem Ministerium?
Oh, ja, jetzt.
Tufik Nia, ich habe dazu noch keine Berichterstattung vorliegen. Ich werde die Antwort gerne nachreichen.
Dann Herr Tufik Nia, Sie hatten noch andere Themen. Ja, genau. Wollen Sie gleich weitermachen?
Stichwort Iran-Nuklearverhandlungen. Da fordert der Iran von den USA eine Teilrückgabe der gesperrten Konten. Die Rede ist von knapp 10 Milliarden Dollar. Wie steht die Bundesregierung dazu?
Ja, wir haben diese Medienberichterstattung zur Kenntnis genommen. Falls hier in Rede steht, dass neue Bedingungen zur Wiederaufnahme der Verhandlungen von iranischer Seite formuliert werden, dann weisen wir das zurück. Die Verhandlungen zwischen den JCPOA-Partnern über eine vollständige Rückkehr aller Parteien müssen auf Basis des bis zum 20. Juni erreichten, fortgeführt werden. Wir fordern Iran auf, die Gespräche so schnell wie möglich wieder aufzunehmen und haben dies der iranischen Regierung in den vergangenen Wochen auch über verschiedene Kanäle direkt kommuniziert, beispielsweise beim Treffen von Außenminister Maas mit seinem iranischen Amtskollegen am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Der Außenminister hat unter anderem betont, dass wir jetzt schnell ein konkretes Datum für die Rückkehr zu den Verhandlungen in Wien brauchen. Er hat gesagt, ein positiver Abschluss dieser Verhandlungen in Wien ist die Voraussetzung dafür, dass sich in der Region und im Verhältnis zu Europa und den USA Dinge verbessern können. Iran hält diesen Schlüssel selbst in der Hand.
Nun hat der Iran gesagt, dass es nicht als Bedingung ist, sondern als ein Zeichen des guten Willens. Unterstützt die Bundesregierung solch so eine Aktion?
Wie gesagt, der Rahmen für die Fortsetzung dieser Verhandlungen ist aus unserer Sicht das, was in den Verhandlungen bisher, nämlich bis zum 20. Juni, bereits besprochen wurde.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann nehme ich eine Frage, die online gestellt wurde von Polona Fijaus, RTV Slowenien. Das geht, glaube ich, an den Regierungssprecher und es geht um den Westbalkan-Gipfel. Sie fragt, Bundeskanzlerin Merkel reist morgen nach Slowenien. Warum führt sie nicht, wie von der slowenischen Regierung offenbar gewünscht, ein bilaterales Abschiedsgespräch mit dem slowenischen Premierminister?
Also ich kann Ihnen sagen, dass die Bundeskanzlerin zum EU-Westbalkan-Gipfel anreist. Am Vorabend gibt es ein Arbeitsabendessen der verschiedenen Mitglieder des Europäischen Rates, also aller 27. Das ist der Anlass dieses Besuchs, der ja auch nicht übermäßig lang dauert. Und ich kann Ihnen darüber hinaus nichts sagen. Aber sie wird natürlich den slowenischen Premierminister, der ja dann auch dort eine herausgehobene Rolle spielen wird als Gastgeber, natürlich auch treffen.
Dazu sehe ich hier zumindest im Saal keine weiteren Fragen. Dann nehme ich noch eine Frage online von Frau Timofeva, Rio Novosti, ans Auswärtige Amt wiederum. Sie fragt, wie bewerten Sie, dass Nord- und Südkorea ab Montag ihre Kommunikation wieder aufgenommen haben?
Auch hierzu muss ich die Antwort nachreichen. Ich habe die Informationen dazu bisher auch nur aus Medienberichten vorliegen.
Dann bin ich wieder im Saal. Und Herr Rinke hatte noch ein neues Thema.
Genau, da geht es ums Justizministerium, denke ich. Also das Thema Facebook.
Dann warten wir den Sitzplatzwechsel kurz ab.
Eine ehemalige Mitarbeiterin von Facebook hat gesagt, dass das Unternehmen mehrfach Gewinnüberlegungen über den Kampf gegen Hassrede und Falschinformationen gestellt hat. Deswegen gibt es Beschwerden bei der US-Aufsichtsbehörde. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung hier aktiv werden will, Gespräche mit Facebook einfordert oder mögliche Konsequenzen schon sieht.
Ja, vielen Dank, Herr Rinke, für diese Frage. Ich kann das jetzt von hier aus nicht pauschal einordnen und kann Sie im Moment nur darauf hinweisen, dass für die Bundesregierung es eben auch sehr wichtig ist, Hasskriminalität im Internet eben bekämpft werden muss, dass Straftaten nicht im Netz begangen werden, dass strafbare Posts eben gelöscht werden müssen. Dazu gibt es das in Deutschland das Instrument des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, das eben vorsieht, dass strafbare Posts innerhalb einer vorgegebenen Frist gelöscht werden müssen. Und die Diensteanbieter wie Facebook auch eben sind eben verpflichtet, beispielsweise halbjährliche Transparenzberichte abzugeben, Meldewege einzuführen, diese Posts eben innerhalb der vorgegebenen Fristen zu löschen. Und das alles wird von dem Bundesamt für Justiz im Einzelfall angeschaut, ob es eben Verstöße gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gibt. Und diese Fälle, diese Untersuchung gibt es ja auch. Wie Sie wissen, ist auch in Deutschland sind schon Bußgelder gegen Facebook verhängt worden, wegen bestimmter Verstöße gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und gesagt, das BfJ, das Bundesamt für Justiz, ist die Verwaltungsbehörde, die das im Einzelfall untersucht. Und das ist das, was ich Ihnen im Moment dazu sagen kann.
Darf ich nochmal nachfragen? Es hat ja vorher durchaus die aktive Aufforderung zu Gesprächen mit Facebook gegeben. Plant das Justizministerium das jetzt auch zu tun, also proaktiv an Facebook heranzugehen und Aufklärung zu fordern?
Also es finden ja regelmäßig Gespräche mit Facebook statt. Das trifft zu, das kann ich hier auch bestätigen. Darüber hinaus kann ich dazu im Moment nichts berichten. Ich erkundige mich aber gerne und würde das gegebenenfalls nachreichen.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann nehme ich aber dazu mal noch eine Frage von Boris Reitschuster. Da geht es um YouTube. Das ist aber wahrscheinlich der einzige inhaltliche Zusammenhang gerade. Die Frage geht an Herrn Seibert. Er schreibt, YouTube zensiere weiter und schreibt, es könnten selbst Berichte von der Bundespressekonferenz dort nicht mehr gezeigt werden. YouTube habe wiederholt zugeben müssen, nachträglich, dass das Zensur illegal war. Die Bundesregierung sagt, sie kämpft im Inland wie im Ausland für die Pressefreiheit. Warum schweigt sie dann zu solcher Zensur, ist die Frage.
Ja, also er stellt diese Frage jetzt bei jeder Bundespressekonferenz und ich glaube, sie geht immer noch darauf zurück, dass YouTube ja Maßnahmen gegen Kanäle von RT Deutsch ergriffen hat. Diese Maßnahmen habe ich hier, dazu habe ich hier etwas gesagt. Einen neuen Stand gibt es nicht und deswegen sehe ich auch keinen Grund, diese Frage jetzt in irgendeiner Weise anders zu beantworten.
Herr Jung?
Geht, glaube ich, auch um den Kanal des Kollegen, der jetzt auch wieder gesperrt ist. Also, aber ist denn eine Sperrung eines Kanals auf YouTube Zensur?
Also, gehen wir es nochmal durch. Die gleiche Frage kam im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen Russia Today Deutsch und einen damit verwandten Kanal. Es gibt Regeln, die diese Betreiber, in diesem Fall YouTube, sich setzen. Es gab aus Sicht von YouTube einen Verstoß gegen diese Regeln, dann einen erneuten Verstoß und deswegen ist entsprechend dieser Regeln dann gehandelt worden. Wir nehmen zu Sperrungen einzelner Plattforminhalte keine Stellung. Es ist natürlich das Recht von Online-Plattformen, ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern sie rechtmäßig sind, sofern sie transparent sind, auch durchzusetzen. Und natürlich muss das dann immer im Rahmen einer Einzelfallbewertung und anhand ganz klarer Kriterien erfolgen. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Und nochmal, nur falls es der Wiederholung bedarf. Es war eine Maßnahme von YouTube, die mit der Bundesregierung nichts zu tun hatte.
Hier schwirrt ja das Wort Zensur im Raum. Und Zensur ist ja eigentlich klar geregelt. Also wenn YouTube einen Kanal sperrt, ist das dann aus Sicht der Bundesregierung Zensur?
Ich habe Ihnen das beschrieben, was es ist, aus unserer Sicht, und mehr kann ich dazu jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Sie wissen, dass in Deutschland, und so sieht es auch schon unser Grundgesetz und schreibt es vor, Zensur nicht stattfindet.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann nochmal ein neues Thema. Diesmal ist das Innenministerium gefragt. Nochmal der Kollege Panayotis Gavrilis vom Deutschlandfunk fragt zur Rassismusstudie des Innenministeriums. Was für Erkenntnisse erhofft sich die Bundesregierung durch die nun in Auftrag gegebene Studie und nach welchen Kriterien ist der Auftrag an das Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt vergeben worden?
Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat, darüber haben wir letzte Woche auch mit einer Pressemitteilung berichtet, ist jetzt die empirische Studie Rassismus als Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts im Kontext ausgewählter gesellschaftlich-institutioneller Bereiche gestartet. Damit wird ein bedeutendes Forschungsprojekt des im Mai 2021 von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmenkatalogs des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus umgesetzt. Die Studie ist auf 3 Jahre angelegt und wird vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt durchgeführt. Das BMI unterstützt die Studie mit 6 Millionen Euro. Und das wichtigste Thema der Studie ist, mit ihr soll geklärt werden, inwieweit Rassismus in staatlichen Institutionen auftritt, in welchen Erscheinungsformen er wahrgenommen wird und welche Motive und welchen spezifischen Gründe ihm zugrunde liegen. Es handelt sich um eine unabhängige Studie. Die Auswahl, das ist die zweite Frage gewesen, dieser Forscher ist eine, die mit dem Renommee dieser Forscher zu tun hat, die auch schon bereits für andere Ressorts gearbeitet haben. Und ich sagte bereits, glaube ich, die Studie ist auf 3 Jahre angelegt und wird nun starten erstmal.
Dazu, Herr Jung.
Warum 3 Jahre?
Also es ist üblich natürlich, dass eine Studie eine gewisse Zeit von Arbeit benötigt. Ich kann auch noch mal sagen, in welchen Phasen diese Arbeit durchgeführt werden wird. Es wird also im ersten Schritt quantitative und qualitative Datenerhebung betrieben. Dann müssen auch die Kontexte analysiert werden, in denen diese Institutionen agieren. Und in einem zweiten Schritt werden dann die Ergebnisse verglichen und auch mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Wissenschaft, der Gesellschaft und auch den untersuchten Institutionen kritisch reflektiert. Und dann werden in einem dritten Schritt Handlungsempfehlungen entworfen. Natürlich dauert das auch seine Zeit. Ne?
Und Koordinatoren sind ja ein Religionssoziologe und ein Kulturhistoriker. Sind denn, warum denn zum Beispiel kein Rassismusexperte oder Rechtsextremismusexperten?
Also zu den einzelnen Teilnehmern, die an der Studie dann tatsächlich auch arbeiten, müsste ich Sie verweisen auf die Koordinatoren. Aber es ist klar, dass die Koordinatoren nicht die ganze Arbeit alleine machen, sondern dass eine ganze Reihe von Experten da mitarbeiten werden.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Auf der Liste habe ich jetzt noch mit anderen Themen Herrn Jung. Und ich bin mir nicht sicher, Tufik Nia, war bei Ihnen auch noch ein Thema offen? Okay, die... Und eine Frage, die stelle ich jetzt noch mal voran, auch noch mal online gestellt von Georgios Pappas, griechisches Fernsehen. Wiederum eine Frage an Herrn Seibert. Er schreibt, laut türkischen Medien wird der türkische Präsident Erdogan in den kommenden Tagen die scheidende Bundeskanzlerin Merkel zu einem Abschiedsbesuch empfangen und fragt, hat die Bundeskanzlerin eine Einladung vom türkischen Präsidenten bekommen und plant sie diese Reise in die Türkei?
Wir halten es wie immer, dass Termine, Reisen, öffentliche Auftritte der Bundeskanzlerin am Freitag der Vorwoche bekannt gegeben werden.
Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Tufik Nia.
Herr Burger, es gab wieder neue Spannungen zwischen China und Taiwan. In dem Zusammenhang hat die USA auch eine sehr scharfe Kritik geäußert. Da geht es um Dutzende von chinesischen Kampfflugzeugen, die in den letzten Wochen den Luftraum von Taiwan verletzt haben. Gibt es dazu eine Stellungnahme aus Ihrem Hause?
Ja, Aktivitäten in der Straße von Taiwan mit dem Potenzial, die Stabilität in der Region negativ zu beeinflussen, beobachtet Deutschland mit Sorge und fordert alle Seiten dazu auf, nichts zu tun, was zu einer Destabilisierung führen könnte. Die Bundesrepublik Deutschland erkennt im Rahmen ihrer Ein-China-Politik die Volksrepublik China als einzigen souveränen Staat in China an. Eine Veränderung des Status quo kann aus unserer Sicht nur auf friedlichem Weg und im beiderseitigen Einvernehmen geschehen. Die Bundesregierung sieht deshalb die wachsenden Spannungen in der Straße von Taiwan mit großer Sorge. Keine der beteiligten Seiten kann ein Interesse an einem bewaffneten Konflikt haben.
Gab es in diesem Zusammenhang irgendwelche Gespräche mit China auch?
Wir stehen mit der chinesischen Führung in einem laufenden Austausch zu konkreten Gesprächen. Seit dem Wochenende kann ich Ihnen hier und heute keine Auskunft geben.
Herr Rinke.
Eine kurze Nachfrage, Herr Burger, um das völkerrechtlich zu verstehen. Wenn Sie sagen, dass Deutschland China als einzigen souveränen Staat, chinesischen Staat anerkennt, kann Taiwan dann eigentlich aus Sicht des Außenministeriums einen eigenen Luftraum oder in dem Fall ja eher Luftüberwachungszone definieren?
Ich habe ja gesagt, aus unserer Sicht ist wichtig, dass keine der beteiligten Seiten ein Interesse an einem bewaffneten Konflikt haben kann und deshalb dass jegliche Veränderung am Status quo nur auf friedlichem Weg und in beidseitigem Einvernehmen geschehen kann. Was es mit der völkerrechtlichen Einordnung von Luftidentifikationszonen und Ähnlichem, wie das einzuordnen ist, dazu müsste ich Ihnen eine Antwort nachreichen, wenn ich das habe.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt, ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Dann Herr Jung nochmal mit einem neuen Thema.
Ach, Herr Jung ist ein gutes Stichwort. Wir warten jetzt schon seit 2 Wochen auf die Antwort, ob es noch Afghanen und Afghaninnen in Ramstein gibt, die eine Aufnahmezusage für Deutschland haben. Ich weiß, dass zuletzt Frau Adebar am Mittwoch eine Nachrichtung versprochen hatte diesbezüglich. Haben Sie die?
Ich entschuldige mich und ich nehme diese Nachreichung hiermit vor. Uns sind derartige Fälle nicht bekannt, dass sich in Ramstein noch Personen aufhielten, die von Deutschland eine Aufnahmezusage hätten. Ich weiß nicht, ob das BMI anders lautende Informationen hat, aber das ist unser Kenntnisstand.
Das gilt auch fürs BMI.
Und sind denn weiterhin ca. 9.000 Personen aus Afghanistan in Ramstein? Das hatten Sie letzte Woche bekannt gegeben.
Das gibt mir Gelegenheit, die neuen Zahlen hier anzukündigen. In der Tat befinden sich nach unseren letzten Zahlen zurzeit 9.139 Personen in den US-Stützpunkten in Deutschland. Das ist also Ramstein und Kaiserslautern.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Das sehe ich auch nicht. Dann danke ich unseren Gästen fürs Kommen, Ihnen für die vielen Fragen und beende die Pressekonferenz. I'm thinking of a question.